Ja, letzten Sonntag hat Markus uns versucht, Lehren Ivo Saseks, einem Prediger aus der Schweiz und Leiter der sogenannten organischen Christusgeneration, näher zu bringen. Lehren, die in unserem Bibelverständnis nach jedenfalls nicht mit dem Neuen Testament in Einklang zu bringen sind. Und wir waren als Älteste verpflichtet zu reagieren. Und ich denke insbesondere nach dem Gespräch, das wir, die Ältesten, nach der Predigt noch mit Markus geführt haben, ist das, was Joachim uns nachher näher bringen wird, angemessen und dient dann im Endeffekt dazu, uns wieder auf das konzentrieren zu können, was uns das Neue Testament für unser tägliches Leben und unseren Dienst für Jesus ans Herz legt. Gleichwohl bin ich Markus dankbar. Er hat uns angeregt, neu nachzudenken über Dinge, die wir anscheinend vernachlässigen. Und es wäre auch von unserer Seite aus grob fahrlässig, wenn wir mit dieser Erklärung, die wir nachher verlesen werden, all das, was von ihm in seinem Brief an Herbert genannt wurde, einfach beiseite wischen und zur Tagesordnung übergehen würden. Und deshalb sollten einige dieser Themen, die Markus genannt hat, auch auf unserer Gemeindeversammlung am 18.10. zur Sprache kommen. Was wäre denn gewesen, wenn Markus uns nicht die Aussagen Ivo Saseks als prophetische Worte, denen wir als Älteste gehorchen müssen, so sagte er, präsentiert hätte, sondern uns gefragt hätte, und das nicht im Rahmen einer Predigt, ob wir gemeinsam prüfen wollen, ob diese Worte mit dem, was wir im Neuen Testament als verbindlich erkennen, vereinbar sind. Ich denke, dass wir dann mit diesem Thema ganz anders hätten umgehen können, wobei wir uns an dieser Stelle vielleicht generell vorwerfen lassen müssen, dass wir uns zu wenig um das, was uns, unsere Geschwister bewegt, kümmern, wir eben zu wenig zuhören. Aber es war eben genau Markus' Art, Markus, wie er lebt und lebt, wie er dann mit dem inneren Drängen, seine Geschwister von seiner Erkenntnis zu überzeugen, umging. Ja, auch wie er mit dieser Erkenntnis in seinem Leben, in seinem Handeln, in seinem Tun Raum gibt. Er gehört anscheinend zu denen, die sagen, meine Erkenntnis ist so wichtig, dass sie eigentlich für alle verbindlich sein muss. Andere hätten diese Erkenntnis weniger verabsolutiert und sie in das gemeinsame Nachdenken über das Wort Gottes eingebracht. Was wir daraus erkennen können, Gott fügt seinen Leib aus Individuen, so heißt das Wort, zusammen. Individuen, die sehr, sehr unterschiedliche Akzente in ihrem Glaubensleben setzen. Und wir haben auch ja gehört im Römerbrief, dass Paulus auch das schon sehr stark bedacht hat. Und gerade angesichts dessen, was letzten Sonntag hier gelaufen ist, ist es wichtig zu erkennen, wo Grenzen der Individualität sind und wo wir uns als Geschwister Raum geben dürfen, Raum geben können, ja sogar Raum geben müssen. Paulus lehrt uns eben im Römerbrief, dass nicht jeder sein Leben mit Gott in gleicher Weise führt wie der andere und dass wir als einzelne Menschen auf keinen Fall die Instanz sind, die darüber richten können, ob der andere angenommen ist oder nicht. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund von Listen, aber manchmal sind Listen nicht das richtige Mittel. Oft sind wir eben versucht, eben Listen von Eigenschaften, von Aufgaben, von Untugenden aufzustellen, die aussagen sollen, unserer Meinung nach aussagen sollen, was heißt Christ zu sein und was nicht. Auch im Neuen Testament gibt es Listen, die sehr gut sind, aber die man immer in der Gesamtheit sehen muss, die man nicht einzeln nehmen darf. Ich komme nachher noch kurz drauf. Und wir erklären sie dann nicht nur für uns selbst, diese Listen, sondern auch für unsere Geschwister als verbindlich Und dann ist es einfach, sie mechanisch abzuklappern, um Urteile fällen zu können oder eben verbindliche Leitlinien auszugeben. Und dann vergessen wir allzu leicht, dass Jesus für jeden von uns persönlich gestorben ist, so wie es Paulus auch im Römerbrief gesagt hat. Und es ist einfach wichtig für uns anzuerkennen, dass der andere einen eigenen Maßstab hat, gewachsenen Maßstab. Und dass es darüber hinaus, über diesen persönlichen Maßstab, nämlich nur einen einzigen Maßstab gibt, die Lehre und die Liebe Jesu. Und danach müssen wir alle, jeder für sich, seinen Maßstab ausrichten, so wie jeder, der irgendwelche Längenmessungen machen will, sich zunächst mal am Urmeter in Paris messen lassen muss, damit sein Maßstab richtig ist. Und wir vergessen auch die furchtbaren Folgen einer totalen Gleichmacherei mit menschlichen Maßstäben. Ich will jetzt nicht auf die Beispiele eingehen, aber immer wieder sind sie katastrophal geendet. Aber was ich heute sagen will, Gott fügt seinen Leib aus Individuen zusammen, zu einer Einheit. Ich will euch mal einen Witz erzählen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht schon zu oft erzählt. Es werden vier Menschen, wird dieselbe Aufgabe gestellt. Einem Betriebswirten, einem Physiker, einem Mathematiker und einem Versicherungsmathematiker. Alle werden gefragt, wie viel ist 2 plus 2? Der Betriebswirt sagt, 4 plus Mehrwertsteuer. Der Physiker nimmt seinen Rechenschieber, damals gab es das ja noch, als ich den Witz anlernte, und sagt, bis auf Messungenauigkeiten, 4. Der Mathematiker geht in sein Zimmerchen, dauert einen halben Tag, und dann kommt er raus und sagt, ich weiß, es gibt eine Lösung. Und der Versicherungsmathematiker, wie wollt ihr es denn? Gut, nur damit ihr wisst, wie Versicherungen kalkuliert werden. Aber okay. Aber ich will bloß damit sagen, jeder Mensch erfüllt seine Aufgabe auf ganz unterschiedliche Weise. Und auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht sagen, dass die Individualität des Menschen offensichtliche Sünde verkleistern darf. Sünde, die nicht bereut wird. Diese Sünde darf nicht folgenlos bleiben. Aber dabei macht es für mich auch einen ganz großen Unterschied, ob wir die Sünde verdammen oder den Sünder. Ob ich den Sünder verurteile oder mit ihm zusammen Wege suche, wie er seine Sünde überwinden kann. Wir können nicht alles dulden, so wie wir nicht die Verbreitung von Lehren innerhalb der Gemeinde dulden können, die unserem Verständnis der Erlösungstat Jesu widersprechen. In diesem Zusammenhang passt wieder einer meiner Lieblingssprüche, auch den werdet ihr sicherlich schon gehört haben. Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Das gilt auch für unsere Lehre. Und insbesondere für uns als Christen. Und ich meine, unsere Lehre wird verhöhnt von der Welt. Darüber müssen wir uns klar sein. Ja, und in diesem Urteil teile ich mit Ivo Sasek und Markus. Aber zwischen diesen Leitplanken unseres Handelns müssen wir uns bewegen. Einerseits die Freiheit, andererseits die Sünde. Und uns mit Hilfe der Gnade und Liebe Gottes ein Zusammenleben erarbeiten, das einerseits unsere Unterschiedlichkeit nicht ignoriert, sondern im Gegensatz dazu ein gegenseitiges Brauchen macht, wodurch dann das Bild der Gemeinde als Leib Christi Wirklichkeit wird. Entschuldigung. Und andererseits die Ermahnung des Apostel Paulus nach Einheit im Geiste, so wie er sie uns im Epheser 4, Verse 1 bis 6 ans Herz legt. Ich denke, für unser Zusammenleben ist es ganz wichtig zu erkennen, dass wir verschieden sind und dass uns Gott ganz bewusst so verschieden angelegt hat. Unterschiedlichkeit gehört zu Gottes Plan und macht unser Leben farbig und reich in allen Beziehungen, in Ehe, Freundschaft und eben auch in Gemeinde. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Jesus sich 12 Jünger herangezogen hat, die nach Meinung vieler Theologen die ganze Vielfalt der unterschiedlichen Veranlagungen widerspiegelt. Und somit damit die ganze Unterschiedlichkeit der Menschheit aufzeigt. Und ich meine, ihr kennt alle, wisst alle, worin sich Unterschiedlichkeit darstellt. Da sind natürlich zunächst mal äußere Merkmale, Größe, Haarfarbe, Gesichtsform und so, Gewicht, ja, gehört auch dazu. Dann gibt es die geistigen Fähigkeiten, der eine lernt gut, der andere kann gut singen, der dritte gut rechnen, der vierte kann gut Witze erzählen oder ähnliches. Und dann schließlich kommt die Psyche dazu. Manche sagen dazu Seele oder Temperament. Und diese Unterschiede erschließen sich im Gegensatz zu den anderen erst, wenn man den anderen Menschen näher kennenlernt, wenn man mit ihm lebt und wenn man mit ihm zusammenarbeitet. Denn fast alles, was Psyche betrifft, spielt sich hinter der Stirn ab und ist eben nicht offensichtlich. Und erst nach einiger Zeit kann man erkennen, was für ein Temperament uns gegenübersteht. Und wir können uns darauf einstellen oder wir können eingeschnappt sein. Wir wissen eben nicht am Anfang, ob wir ein HB-Männchen kennenlernen, das bei jeder Gelegenheit in die Luft geht, oder ein Phlegmatiker, der eben sich immer in die Ecke setzt, wenn irgendwas passiert und das vorbeigehen lässt. Und unsere Unterschiedlichkeit hat verschiedene Ursachen. Eine ganze Menge sogar. Erster Unterschied, Mann und Frau. Auch wenn Gender Mainstream, das ist so eine neumodische Bewegung, uns weismachen will, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Ich glaube, dass es einen enormen Unterschied gibt, den wir auch täglich erleben. Und auch wieder eine Geschichte, die ich sehr gerne erzähle. In einem Vortrag haben wir einmal gehört, was der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Männer leben in einem Schubladendenken. Wenn irgendwas als Thema ist, dann geht eine Schublade auf und dann bewegt man sich in dieser Schublade. Und deshalb kann man sehr genau mit Männern diskutieren und weiß, also man bleibt beim Thema, während Frauen ganz anders denken. Sie ähneln Topflader-Waschmaschinen, hat man mir gesagt. Top-Lader-Waschmaschinen. Das sind diese, nee, nicht, Top heißt oben, nicht von der Seite. Und da dreht sich der Trommel immer und was gerade oben ist, das ist dann dran. Und so erklärt sich dann natürlich auch, dass sich Frauen eben mit vielen verschiedenen Sachen beschäftigen können, jedenfalls mehr als wir Männer. Und ein weiterer Unterscheidungsgrund ist unsere Herkunft. Wir sind und bleiben geprägt von unserer Heimat, von unserer Heimatliebe. Und da brauchen wir nicht nach Ossetien zu gehen oder in den Kosovo, um das zu erkennen. Die Bayern sagen, it's nice to be a prize, but it's even higher to be a Bayer, zu Deutsch. Es ist viel besser, ein Bayer zu sein und Menschen anderer Art sind sowieso. Ja, Menschsein fängt erst dann da an. Gut. Aber was uns auch prägt, ist unsere Altersstufe. Ob wir nun in der Lehre sind, ob wir Eltern sind oder gar Großeltern. Und je nach Altersstufe haben wir ein ganz anderes Erleben hinter uns. Eine ganz andere Erfahrung. Eine ganze Menge verschiedene Erlebnisse. Und dann ist eben noch das Temperament ein großer Unterschied, der uns unterscheidet. Das ist angeboren und bestimmt unseren Typ mehr oder weniger unser ganzes Leben lang. Auch hier wieder eine Geschichte, die ich immer wieder gern erzähle und die mich immer wieder fasziniert. Marlene, unsere Tochter, die war eine Minute alt, da hat die Hebamme gesagt, Mann, ist sie energisch, mit der werden sie viel Spaß haben. Und so ist es auch. Und das wird ihr Leben, wirklich ihr ganzes, wird auch ihr ganzes Leben bestimmen. Und ich will bloß sagen, jeder von uns, so wie wir hier sitzen, ist ein ganz, ganz besonderer Typ. Ulrike und ich haben uns etwas mit Typologien beschäftigt, in dem diesen genannten Einflussfaktoren Rechnung getragen wird, die helfen sollen, sich selbst und seine Schwächen und Stärken zu erkennen und sich als besonderer Typ wirklich unter die Liebe Gottes zu stellen und von dort her Veränderung im positiven Sinne zu erwarten. möchte ich an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit unserem Typ beschäftigen und erkennen, wo Gott unsere Stärken, wo Gott unsere Schwächen sieht, um daran weiterzuarbeiten. Und uns dann wirklich als Geschöpf Gottes anzunehmen. Und für unser Zusammenleben heißt es in dieser Beziehung, so wie wir es auch aus dem Neuen Testament lesen, einer achte den anderen höher als sich selbst. Keiner darf sich über den anderen erheben, sondern es geht darum, die Schwächen des anderen anzunehmen, ihm bei der Bewältigung dieser Schwächen zu helfen. Vorausgesetzt immer, er will es. Und auf der anderen Seite, was auch ganz schwer ist, denke ich, die Stärken des anderen neidlos anzuerkennen und ihm bei der weiteren Ausbildung dieser Stärken zur Seite zu stehen und nicht im Wege. Und unabhängig von einer radikalen Abkehr von Sünde geht es dabei nicht um eine radikale Veränderung unseres Temperaments, indem wir unser Temperament verleugnen oder versuchen, uns sogenannten Erfolgsmodellen anzuhängen, die scheinbar jedenfalls besser sind als wir. Menschen, die ihr Temperament ersticken, verlieren eben nicht nur ihre Ursprünglichkeit, sondern auch alle Warmherzigkeit, weil sie eben alle Energie darauf verwenden, jemand ganz anders zu sein, als sie eigentlich sind und ihr falsches Selbstbildnis aufrechtzuerhalten. Ja, wir sollen, so sage ich jetzt einfach, unseren Temperamenten folgen. Nur jene Charakteranlagen müssen wir versuchen zu ändern, die unserem Leben mit Gott, mit Jesus im Wege stehen und unserem Nächsten oder uns selbst schaden. Wichtig ist, dass wir uns selbst erkennen. Und erst wenn wir unsere ureigensten Schwachstellen eindeutig benennen können und sie dann auch als Sünde anerkennen, können wir sie ihm vor Jesus bringen und wirklich Buße tun. Er nimmt sich ihre an und wir können in unserem Herzen die Vergebung erleben, die uns von dem Zwang befreit, unsere Sünde immer und immer wieder zwischen Gott und uns kommen zu lassen. Und dabei können wir uns auf jeden Fall von Geschwistern unseres Vertrauens helfen lassen. Und das sollten wir auch tun. Gut, vieles, was ich jetzt noch sagen wollte, habe ich eigentlich schon gesagt. Ja, was ich denke ist, wir sollen uns freuen, wirklich freuen, von Herzen freuen an der Vielfaltigkeit der Persönlichkeit, mit der Jesus seine Gemeinde zusammensetzt. Und ich denke, wir können gezielt daran arbeiten, aus dieser Vielfalt heraus in der Einheit des Geistes Jesu auch attraktiver zu werden für Außenstehende. Dabei ist Jesus immer das verbindende Glied in unserer Unterschiedlichkeit. Er ist es, der alle guten Eigenschaften der verschiedenen Temperamente in sich vereinigt und die Sünden aller Menschen, so unterschiedlich sie auch sein können, an das Kreuz gebracht hat, sofern sich der Mensch eben dafür entscheidet. Und er konnte sie mit ans Kreuz nehmen, weil er eben diese Unterschiedlichkeit aufnehmen konnte. Und das ist der Grund, warum ausnahmslos jeder, wirklich jeder, zu ihm kommen kann und bei ihm Heilung und Richtungsweisung erwarten darf. Und deshalb dürfen wir auch, trotz aller Unterschiedlichkeit, denselben Herrn anbeten und können unsere positiven Kräfte gemeinsam für sein Reich in die Arbeit für die Gemeinde einbringen. Im Kolosserbrief lesen wir, Christus ist das Abbild seines Vaters. In ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Vor Beginn der Schöpfung war er da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles Sichtbare und Unsichtbare, alle Königreiche und Mächte, alle Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen. Und nur durch ihn besteht alles. Denn Gott wollte mit allem, was er ist und hat, in seinem Sohn wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Und das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Wenn wir zu ihm aufblicken, werden wir, denke ich, auf jeden Fall in der Lage sein, unsere Temperamente, so wie es Paulus uns im Römerbrief gesagt hat, so weit zu zügeln, dass wir der Gemeinschaft damit dienen können. Und die uns individuell gegebenen Gaben können wir dann frohen Herzens in den Dienst der Gemeinschaft stellen, damit eben sein Leib, Jesu Leib, auferbaut wird. Paulus sagt uns im 1. Korinther 14, 26, was heißt das nun ganz praktisch für euch, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere legen Gottes Wort aus, einige geben weiter, was Gott ihnen klar gemacht hat, andere beten in unbekannten Sprachen, die dann für alle ausgelegt werden. Wichtig ist, dass alles zum Aufbau der Gemeinde geschieht. Und wenn wir wirklich unsere Unterschiedlichkeit als Geschenk Gottes annehmen, als Geschenk, das Farbe in unser Gemeindeleben bringt und uns als Leib Jesu vollkommener macht, dann werden wir auch erleben, wie sich unsere Gemeinschaft immer mehr zum Positiven wandelt. Und wir werden vor allen Dingen den anderen auch lieben können, so wie Jesus es tat und für seine spezielle Gabe, die er in die Gemeinschaft einbringt, Gott von Herzen danken können. Wir sind nicht zuletzt deswegen auf Gemeinschaft angelegt, weil wir die Andersartigkeit des anderen brauchen, um mit ihm zusammen Leib Jesu zu bilden. Nochmal, keiner außer Jesus hat alle guten Eigenschaften. Und deshalb müssen wir gegenseitig versuchen, unsere positiven Eigenschaften im Hinblick auf ihn zu verstärken. Und zwar nach der Erkenntnis, zu welchem Typ der andere gehört, nachdem wir uns selbst versucht haben zu erkennen und jeder seine eigene persönliche Sünde vor Jesus bekannt hat. Und wenn wir das als dauernde Aufgabe sehen, dann wird Paulus Mahnung zur Einheit in uns wirklich Frucht bringen, die uns, glaube ich, schließlich alle sehr erstaunen wird. Und dafür bete ich.